Wir haben ja eine Reihe, und zwar die Reihe geht durch das Lukas-Evangelium. Ihr seht, wir sind noch nicht so weit vorangekommen. Lukas Kapitel 3, die Verse 21 bis 38. Die Taufe und der Stammbaum des Herrn Jesus. Vielleicht grundsätzlich etwas auch mal zu den Predigten. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich ganz, ganz eng an das Wort Gottes ausrichtet. Und wir sehen, es ist sehr gut, wenn man eben ein Buch einfach auch so durchpredigt. Das heißt, dann findet man so ein bisschen den roten Faden und dann kann man den aufgreifen und dann geht es immer so weiter. Und dann erkennt man auch viel mehr, was Gott uns da zu sagen hat. Wenn wir uns heute über die Taufe und über den Stammbaum von Jesus Gedanken machen, dann geht es auch darum, wie sehr identifiziert sich der Herr Jesus mit uns Menschen? Wie sehr macht er sich mit uns eins? Jesus, er, der der Mensch ist, aber auch von Gott kommt, der auch Gott ist, von ihm heißt es im Philipperbrief, wir sehen hier schon den Text, Philipper Kapitel 2, Vers 6 bis 8, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch oder wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst. Der Herr Jesus, so wird hier gesagt, hatte von Ewigkeit her die Gestalt Gottes. Er, Gott, der Sohn, hatte die gleiche Macht, die gleiche Kraft, das gleiche Wissen, die gleiche Herrlichkeit und was man noch nennen möchte, wie Gott der Vater. Und doch hielt der Herr Jesus nicht daran krampfhaft fest, wie zum Beispiel ein Taschenräuber die geraubte Tasche. Er hielt es nicht wie einen Raub fest. Nein, so heißt es hier, der Herr Jesus entäußerte und erniedrigte sich selbst. Das heißt, es geht von ihm aus. Niemand anders hat ihn erniedrigt, sondern er ist selbst diesen Weg freiwillig gegangen. Und nahm zu seiner Gottheit die Menschheit dazu. Seine Gottheit unterordnete sich seiner Menschwerdung. Das heißt, seine Gottheit wurde durch seine Menschheit überdeckt, wie ein Mantel einen Menschen überdeckt. Seine Allmacht, seine Allwissenheit und alles, was Gott ausmacht, wurde grundsätzlich der Menschheit untergeordnet. Also in dieser Weise hat er die Gestalt Gottes nicht festgehalten. Er hat sie quasi eingezwängt in seine Menschheit. Der Kolosserbrief macht Folgendes zu dieser Sache deutlich, dass Gott ganz im Menschen Jesus Christus ist. Da heißt es. Denn in ihm, neben dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also in seinem Körper hatte die ganze Gottheit Platz. Okay. Und diese wohnte da drin, war nicht kurz zu Gast und hat mal Hallo gesagt, sondern er war hier drin zu Hause. Die ganze Fülle der Gottheit und zwar in seinem Leib. Und jetzt ist dieser wunderbare Gott, der Sohn, auf dieser Erde. Und was tut er hier? Was berichtet das Wort Gottes? Was deutlich wird, ist, dass der Herr sich zuerst mit uns Menschen, ja mit unseren Lebenssituationen ganz und gar identifiziert. Eins macht, unsere Leiden, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Armut, unsere Sünden, sie alle möchte der Herr an sich heranlassen und selbst darunter leiden. Wobei er im Gegensatz zu uns niemals sündigte. Als Christus kam, schwebte er nicht 3 Meter über der Menschheit hinweg und verkündigte von einer besonderen Höhe aus, was dem Menschen hilft oder die Worte Gottes. Nein, das Wort Gottes kommt in unser Leben hinein. Krippe, Flucht nach Ägypten, menschliche und somit fehlerhafte Eltern, die Geschwister, ein Volk, das Gott den Rücken gekehrt hat und in religiösen Traditionen erstickt, all das erlebt der Herr Jesus hautnah, hautnah. Ja, und er will es auch erleben. Mit allem hat der Herr intensive Berührung. Bis dahin, dass er den Kreuzestod erleidet. Anders wollte er nicht seinen geliebten Menschen begegnen. Er kam auf ihre Stufe hinunter und lässt dabei nichts aus. Die Taufe. Die Taufe der Buße und Sündenvergebung. In Lukas Kapitel 3, wir kommen dann schon hin auch zu unserem Text, das ist alles noch ein bisschen, was davor war. Johannes der Täufer, der Ankündiger von Jesus, dem Messias Gottes, fordert die Menschen zur Buße auf. Da heißt es in Lukas 3,3, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wer braucht denn eigentlich Buße? Doch nur derjenige, der sich auf einem falschen Weg befindet, der braucht Buße, der muss umkehren. Buße heißt nämlich einfach Kehrtwendung. Das heißt nicht abbüßen, ja, sondern ich denke um. Gehe jetzt einen anderen Weg. Das ist Buße. Hier steht, dass Johannes der Verkündiger der Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden ist. Wer braucht nochmal Vergebung der Sünden? Eben nur der Sünder, oder? Die anderen brauchen keine Vergebung der Sünden. Und es kamen sehr viele Menschen zu ihm. Sie wollten sich taufen lassen von Johannes. Und dabei zeigten sie auch, dass sie von ihrem bösen Weg umkehren und ihre Sünden vergeben bekommen möchten. Johannes machte ihnen dann deutlich, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also wer umkehren will, der soll's doch bitte dann auch zeigen. Oder zu den Zöllnern sagte er, fordert nicht mehr, was euch vorgeschrieben ist. Ja? Also nehmt den Leuten nicht mehr aus der Tasche, wie der Staat es sagt. Oder zu den Soldaten sagt er, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Und mitten in dieser Schar von Sündern, wo es immer um Schuld und um Umkehr geht, um die Bitte um Vergebung, da kommt Jesus. Und damit beginnt der Teil, wo wir heute in den Text einsteigen. Der reine Sohn Gottes mitten unter Sündern. Da heißt es in Lukas 3,21, Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Mit diesen kurzen Worten berichtet Lukas die Taufe des Herrn Jesus. Was mir sofort aufgefallen ist, ist bei diesem Text, dass Johannes dem Herrn Jesus nicht irgendeinen Befehl gab, dass er nach seiner Umkehr dies oder jenes tun muss. Denn der Herr Jesus benötigt ja gar keine Buße zur Vergebung der Sünden. Aber warum lässt sich denn der Herr Jesus taufen? Und welches Risiko geht der Herr damit ein? Warum sich der Herr Jesus taufen lässt, berichtet Lukas hier nicht. Jedoch der Jünger Matthäus hat in seinem Evangelium dies festgelegt. Da heißt es: Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Der Grund ist, dass der Herr Jesus und dann auch Johannes der Täufer das tun sollen, was bei Gott recht ist. Sie sollen die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, in ihrem Leben erfüllen. Und Gott, der Vater, will, dass der Herr Jesus sich taufen lässt. Das ist der Grund. Verstehen wir das? Können wir die Gedanken Gottes dabei erkennen? Wir können mutmaßen, Gott will, dass der Herr Jesus schon früh sich mit den Sünden der Menschen vertraut macht. Er ist, wie Johannes auch in dieser Begegnung sagt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ja, und jetzt ist er unter allen Sündern und geht ein Stück mit den Weg. Das können wir mutmaßen. Oder Gott möchte, dass mit der Taufe des Herrn Jesus seine Nachfolger ein Vorbild haben. Er soll vorangehen und seine Jünger natürlich hinterher. Oder Gott möchte, dass der Herr Jesus sich in die Gesellschaft der Menschen einreiht, sich mit ihnen ganz und gar identifiziert. Diese Gedanken sind grundsätzlich richtig. Diese können wir auch anhand vom Wort Gottes da und dort erkennen. Aber welchen Grund nennt der Herr Jesus? Gott will es. Und dies gehört zur Gerechtigkeit Gottes dazu. Und wenn Gott das will, ja, was dann? Dann gilt es zu tun. Egal, was noch dahinter steckt. Was ist, wenn man es nicht tut? Dann ist man ungehorsam und damit ungerecht in den Augen Gottes. Brauchen wir mehr als die Offenbarung von Gottes Willen, um etwas zu tun? Brauche ich zu jeder Offenbarung des Willen Gottes auch gleich eine Erklärung, warum ich das zu tun habe, oder reicht nicht vielleicht einfach der Wille Gottes? Wäre auch mal eine Idee. Brauchst du mehr als Gottes geoffenbarter Wille, um die Taufe an dir geschehen zu lassen? Ich habe auch nach dem Risiko gefragt, dass der Herr mit seiner Taufe eingegangen ist. Was war es? Taufe war ja nicht heimlich, sondern Stadtgespräch. Eine riesige Menge stand da und sah auch zu, wer sich taufen lässt. Und naja, wir kennen doch die Menschen. Wir kennen uns ja selbst. Schauen zu, wer steigt denn da jetzt ins Wasser? Wer hat denn Dreck am Stecken? Ja, darum geht's ja. Ja. Wer braucht Buße und Vergebung der Sünde? Und jetzt sehen die Menschen den Herrn Jesus. Und sie kommen doch logischerweise auf den Gedanken, dass der Herr Jesus, wie wir, ein Sünder ist, oder? Logisch. Dass er Vergebung der Schuld und von seiner Schuld überzeugt ist und dass er sie braucht. Später, wenn seine Jünger sagen, dass der Herr Jesus ohne Sünde war und für die Sünden der Welt starb, können jetzt dann die Menschen sagen, das kann nicht sein. Ich habe gesehen, wie Jesus hat sich taufen lassen. Ich habe es gesehen. Wie kann der ohne Schuld sein? Verstehen wir? Jesus ist kein sündloser Mensch gewesen. Braucht der Herr Jesus falsche Aussagen über ihn? Die Taufe zur Buße kann die oberflächlichen Zuschauer in die Irre führen. Ja, sollen seine Gegner die Menschen verwirren können? Das Risiko, dass man ihn verkennt, ist der Herr Jesus eingegangen. Er schaute nicht danach, was die Leute von ihm denken oder was daraus entstehen könnte, was alles noch passieren könnte. Er bemühte sich nicht zuerst darum, die Leute nochmal zu überzeugen, dass sie von ihm richtig denken, dass er nochmal vorher, bevor er sich hat taufen lassen, eine kleine Ansprache hält. Übrigens, ich bin ja da jetzt ganz anders drauf. Das war nicht der Fall, sondern er hatte nur ein Gedanke. Gott will es. Und deshalb tue ich's. Er wollte, dass Gott richtig von ihm denkt. Du folgst doch auch Jesus nach, oder? Kann das, was der Herr hier getan hat, eine Hilfe für dein Leben sein? Schau nicht danach, was die Leute von dir denken. Sie werden sich alle spätestens an deinem Grab verabschieden. Ob sie überhaupt zu deiner Beerdigung kommen, ist sowieso die andere Frage, ne? Sondern richte deinen Blick auf Gott und schau, was er für richtig erachtet. Nun, wie berichtet Lukas weiter? Da heißt es, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Als er Jesus getauft wurde, hatte er vor allem die Verbindung mit Gott, seinem Vater, gesucht. Er betete. Und auch hier sehen wir, dass Gott und nicht die Menschen im Blick des Herrn Jesus ist. Konzentriere dich bei deinen Entscheidungen auf Gott, besonders dann in Anfechtung. In den heiligsten Momenten können Anfechtungen kommen. Es war für den Herrn Jesus sicher ein Kampf, sich taufen zu lassen. Er musste sogar gegen den Widerstand eines Mannes Gottes angehen. Der Johannes der Täufer wollte ihn gar nicht taufen. Und da musste er ihn erstmal überzeugen. Und wir wissen nicht, wie der Satan ihn in Gedanken geplagt hat. Aber wir kennen uns. Wir wissen, was es heißt, den guten Weg gehen zu wollen und in Gedanken ihn wieder zu verlassen. Das kennen wir. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Mach es so wie Jesus. Bete. Bitte Gott, dich zu leiten und lasse dich dann auch leiden. Bei Anfechtungen mache einen Gedankenstopp. Durch Gebet. Konzentriere dich auf deinen Herrn und weise die anderen Gedanken weg, indem du dich eben, indem du mit Gott darüber sprichst. Vielleicht sogar dann laut betest, wenn du zu Hause bist und du merkst, du wirst angegriffen, bete zu Gott, lobe ihn, und sag ihm, dass du jetzt Hilfe brauchst. Was konnte dann beobachtet werden? Nächster Text. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott hat den Herrn gestärkt. Der dreieine Gott wurde hier erfahrbar. Durch den Gehorsam des Sohnes kam Gottes Geist sichtbar auf ihn, und Gott, der Vater, bekennt sich zu seinem Sohn. Dies war sicher auch eine Ermutigung für Johannes. Aber was können wir dabei noch erkennen? Da der Herr Jesus Gott gegenüber gehorsam war, war er in diesem Moment der zentrale Punkt von Gott auf dieser Welt. Hier traf sich sichtbar und hörbar der dreieine Gott. Hier mitten bei den Menschen, die von ihren bösen Wegen umkehren wollen, die auf Sündenvergebung hofften, ja, da ist Gott in der Mitte. Und er ist nur deshalb in der Mitte, weil da der Herr Jesus ist, der gehorsam den Weg Gottes ging. Und inmitten der sündigen Welt ruft der Heilige Gott über seinen Sohn aus: An ihm, an diesem habe ich Wohlgefallen. Und diese Aussage hat Gott in einer absoluten Weise gemeint. An Jesus Christus gibt es nichts, aber auch wirklich gar nichts auszusetzen. Alle Zeit lebt er nach dem Willen Gottes, auch in Anfechtung und in Missverständnis und im Missverstandenwerden. Wir sehen hier den einzig Reinen, der sich einreiht unter alle Schmutzigen, der sich nicht zu schade war, genau diesen Weg zu gehen. Wir Menschen haben den Hang, uns voneinander abzugrenzen und abzuheben. Wir wollen nicht mit Verbrechern, Obdachlose, unter ja einer Brücke auch Gemeinschaft haben. Oder wenn ein Betrunkener in seinem Erbrochenen liegt, da wollen wir nicht hingehen. Ja? Wir wollen nicht mit solchen Leuten verglichen werden. Nein, wir sind doch besser. Aber der heilige und reine Herr Jesus kommt zu uns und berührt all den Schmutz, mit dem wir zu kämpfen haben, und bleibt dabei völlig rein. Er identifiziert sich mit uns, hat wirklich Interesse an uns, reiht sich in die Gruppe der Sünder, die sich taufen lassen, ein und geht auf der Erde den Weg eines Menschen. Seine Taufe war ein weiterer Beweis, dass der Herr Jesus gehorsam seinem Gott gegenüber ist. Und dies führt zum nächsten Schritt. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Wer gehorsam ist, den kann Gott gebrauchen. Ist das logisch? Ist das verständlich? Natürlich, bei jeder Firma ist das so. Bei jeder Familie ist das so. Bei jeder Gemeinschaft ist das so. Wer nur seinen eigenen Stiefel leben will, wer nur das tut, was ihm gerade einfällt, kann unmöglich für die Allgemeinheit im Zusammenleben nützlich sein. Hier ist auch eine Anfrage an das eigene Leben. Kann ich mich unterordnen? Geht das? Kann ich um der größeren Sachen willen meine eigenen Wünsche zurückstellen? Kann ich mir etwas sagen lassen und es sogar danach tun? Geht das? Wie sehr lasse ich mich von meinen eigenen Gefühlen und Wünschen treiben? kann und will ich wirklich zum Beispiel auch Verantwortung übernehmen, treu sein, verlässlich sein. Um brauchbar für Gott zu sein, gilt es sich, ihm zu unterstellen. Ich weiß, dazu sagt unsere Gesellschaft nein. Nein, das ist anders in unserer Gesellschaft. Und dazu sagt auch mein eigenes Herz oft nein. Nein, ich bin jetzt zu müde. Nein, ich habe einfach keine Lust. Nein, ich habe schon so viel gemacht, jetzt sollen mal andere was tun. Nein, ich kann und will mich nicht festlegen. Nein, 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 das tue ich nicht. Jesus gehorchte und damit begann sein Dienst. Kommen wir ja noch zum nächsten Punkt, der Stammbaum von Jesus. Könnt ihr noch? Wie geht's? Ja, manche lächeln, andere lächeln müde. Aber okay, ich mache trotzdem noch ein bisschen Stammbaum. Wie sehr identifiziert sich der Herr Jesus mit uns Menschen? Wie sehr macht er sich mit uns eins? Nicht nur, dass er sich mit den Sündern in eine Reihe stellt, und zwar auf Augenhöhe und nicht vom Himmel herab. Nein, er wollte auch wirklich Mensch sein. Und hier sehen wir den Stammbaum aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Den lese ich euch jetzt nicht vor, weil es so viele komplizierte Namen gibt. Und gut, so. Aber ich möchte euch einfach sagen, was dieser Stammbaum deutlich macht. Ein Stammbaum zeigt, woher man kommt. Dieser Stammbaum zeigt die Menschheit, die mit dem Herrn Jesus verbunden ist. Denn ihr seht in Vers 38 ganz unten, wo es dann heißt, Adam und der war Gottes. Ja? Also die ganze Menschheit ist hier im Blick. Es sind viele Leute dabei, deren Namen hier erwähnt sind, aber die wir nicht kennen. Sie waren einmal da und sind dann in der Vergangenheit verschwunden. Aber was zeigt so ein Stammbaum? Ein Stammbaum, den Gott festgelegt hat, hier hat aufschreiben lassen? Ja, wer kennt denn eigentlich diese drei? Ich hätte fast gesagt von der Tankstelle. War aber nicht von der Tankstelle. Melchi, Adi und Kosa. Na, wer kennt die? Gott kennt sie. Wir nicht. Es gibt viele hier, die wir nicht kennen. Aber bei Gott haben sie einen Namen. Sie sind bei Gott bekannt. Dann gibt es im Stammbaum große Leute, die zu Königen und Herrschern gehören, wie hier David. Es gibt Menschen im Stammbaum, die ein schweres Leben hatten. Hier Adam, der erlebte, wie einer seiner Söhne den anderen ermordet hat. Was ist das für Eltern? Meine Kinder, einer hat den anderen erschlagen. Schrecklich. Und dann das Wissen. Ich bin schuld. Das ist eine Frucht von mir. Große Not. Ja. Dann gibt es Menschen in dem Stammbaum, die sich liebevoll um andere kümmern. Wie zum Beispiel Boas, der die Moabiterin Ruth ein Zuhause gegeben hat, ja ihr sie sogar geheiratet hat. Es gibt Menschen, die Gott besonders gebrauchte, wie Abraham, Isaak und Jakob oder auch Zerubabel, der den Grundstein für den zweiten Tempel Gottes nach der babylonischen Gefangenschaft legte. Es gibt Menschen, die Gott in einmaliger Weise erlebten. Nicht alle, aber der schon, der Henoch, der wurde nämlich von Gott entrückt. Dann gibt es Leute, die besonders alt wurden, wie zum Beispiel Methusalem. Der wurde mit seinen 969 Jahren ja schon, also steinalt. Er hätte fast die Tausendermarke geknackt. Starb aber in dem Jahr, als die Sintflut über die Erde kam. Das legt den Gedanken nahe, dass Methusalem ungläubig war und sein hohes Alter ihn nicht vor den Untergang bewahrte. Sein Enkel Noah wurde von Gott gebraucht, um das Leben der Erde zu bewahren. So nahe liegen Leben und Tod beieinander. Es gäbe sicher noch vieles zu dem Stammbaum zu sagen, was ich aber heute nicht mehr tue. Denn, naja, gut. Aber zwei Dinge will ich vielleicht doch noch erwähnen, und zwar gibt es noch einen weiteren Stammbaum im Matthäusevangelium. Und da möchte ich auf eine scheinbare Ungereimtheit aufmerksam machen, die sich in den beiden Stammbäumen wiederfindet. Und zum anderen möchte ich die unterschiedlichen Schwerpunkte dieser Stammbäume erklären. Hier sehen wir, also in diesem Stammbaum vom Lukas-Evangelium, der Großvater von Jesus ist Eli. Ne? Hier, Josef und dann Eli. Dies wird dem Stammbaum des Matthäus, wird es anders gesagt. Da schauen wir uns mal diesen Stammbaum an. Hier seht ihr den Überblick. Und in Vers 16, also unten, da heißt es, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Also der Großvater heißt hier nicht Eli, sondern Jakob. Genau. Es fällt jetzt aber an diesem Stammbaum auf, das seht ihr hier auch, dass das Wort zeugte sehr oft vorkommt. Das heißt, Matthäus legt Wert, dass der leibliche Nachkomme hier erwähnt wird. Der leibliche Nachkomme des Mannes. Ja? Der zeugt den und dann ist es der Sohn und der zeugt den und ist es der Sohn und so weiter und so weiter. Im Lukas-Evangelium wird das Wort zeugen nicht genannt. Ja, also nach dem Wort, da kommen schon Nachkommen, aber wer jetzt wirklich der Vater ist, ist nicht ganz klar. Dann, was hier bei diesem Stammbaum auch deutlich wird, im Matthäusevangelium, dass die Frauen genannt werden. Also nicht alle Frauen, aber doch etliche. Im Lukas-Evangelium fehlt das ganz. Nun gibt es folgende Erklärung für die unterschiedlichen Namen der Großväter. So, hier nochmal der Bibeltext gegenübergestellt. Lukas, Eli, Matthäus, Jakob. Da Lukas keine Frauen erwähnt und auch nicht durch den Begriff Zeugen auf die direkte Nachkommenschaft hinweist, ist Eli der Schwiegervater von Josef. Eli ist also der Vater der unerwähnten Maria. Im Lukas-Evangelium wird somit der Stammbaum von Maria aufgezeigt. Diese Skizze soll das noch einmal verdeutlichen. Bis David ist alles identisch und die beiden Kinder von David spalteten dann die Stammbäume von Josef und von Maria. Was wird noch aus den Stammbäumen deutlich oder was wir lernen können, ist Folgendes. Lukas fängt mit Adam an. Dabei geht es um die ganze Menschheit. Gott hat die ganzen Menschen im Blick. Alle sollen mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Für alle gilt der Segen des Herrn. Matthäus fängt damit an, dass der Herr ein Sohn Davids ist und dann beginnt Matthäus mit dem Stammbaum von Abraham. Das heißt, hier geht es um die Verheißung Gottes. Und speziell, was Gott mit dem Volk Israel vorhat. Und dann erst, was Gott mit der Welt vorhat. So hat Gott jedem seiner Evangelisten einen besonderen Schwerpunkt geoffenbart. Und wir sehen, dass sie sich nicht widersprechen, sondern wunderbar ergänzen. Was können wir bei dieser Predigt lernen? Es ging um die Taufe und um den Stammbaum des Herrn Jesus. Dabei haben wir gesehen, dass der ewige Gott sich mit uns Menschen wirklich eins macht. In seiner Taufe machte er deutlich, dass er Gottes Wege geht. Ganz gleich, was die Menschen von ihm denken, Gottes Wille ist sein Leben. Spricht dich das an? Spricht dich das an? Dann machte er deutlich, dass er sich nicht schämt, mit Sündern auf der gleichen Stufe zu stehen. Er ist dort, wo wir sind. Ja. Er will nicht, wie heute so manche Führer über seinen Jüngern stehen. Der Führer hat 5 Mercedes und die anderen nicht. Ja. Ja, so nicht. Auch zeigt er das Gebet zu seinem himmlischen Vater wunderbar gegen Anfechtung ist. Dann, mit seinem Gehorsam schuf er die Grundvoraussetzung, von Gott gebraucht zu werden. Und sein Stammbaum macht deutlich, dass Gott alle Menschen im Blick hat und dass er zu seinen Verheißungen steht. Nochmal meine Frage. Was hat dich angesprochen? Was war für dich das Wichtigste? Wofür möchtest du danken? Amen.